Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Diesmal, ich nehme das schon mal vorweg, mit einem meiner Lieblingsthemen, Marke, Marke, Marke. Und wir sind wieder in München und bei mir zu Gast ist alleine Lukas von Gwinner. Ich sage deswegen alleine, aber ich sage erstmal hallo.
Hallo, hallo, grüße dich.
denn Lukas hat zusammen mit Dirk von Gehlen, der heute nicht anwesend ist, ein, wie ich finde, wunderbares Buch geschrieben. Macht, Marke, Orientierung, Sinn, Vertrauen. Darüber wollen wir heute sprechen. Also mal was ganz anderes in den Freitagsspitzen. Ja, wie kann man dich am besten beschreiben, Lukas? Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Was ich sehr spannend fand, ist, wollte mit 16 Jahren schon Markenberater werden. Mhm. Da habe ich noch an andere Sachen gedacht. Hat dann bei Interbrand gearbeitet, viele Stationen, viele große Kunden gehabt und seit 2017 bei einem, sagt man, Fensterhersteller?
Ganz genau, ja. Okay. Richtige Fenster, echte, analoge, nicht Windows.
Okay, also ein richtiger Fensterhersteller und dort Leiter Marketing und digital. Jetzt heute hier, nebenberuflich nach wie vor, habe ich gerade gelernt, wenn spannende Projekte, spannende Anfragen kommen, als Markenberater tätig. Nochmal herzlich willkommen, hallo.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich habe viele Lorbeeren schon jetzt verteilt. Ja,
ich bin ganz einbalsamiert hier in Honig. Ja.
Genau. Macht Marke. Beim Lesen des Buchs kam mir sofort so der Ansatz, wow, krass, super pragmatisch, irgendwie hands-on. Wenn man BWL studiert hat, dann kennt man das ja. Es gibt sehr viele dicke Wälzer. Ganz provokante Frage gleich zum Einstieg. Warum hat es das Buch gebraucht? Oder wie bist du drauf gekommen?
Also, ich will ja schon seit ich 16 bin, Markenberater werden und bin es immer noch und inzwischen etwas älter als 16. Das heißt, ich bin ein One-Trick-Pony. Wenn ich dann ein Buch schreibe, dann kann es ja nur über Marke sein und deswegen ist es erstmal sozusagen alles, was ich gelernt habe in meiner Tätigkeit als Markenberater oder jetzt eben auch auf der anderen Seite des Tresens als Verantwortlicher bei einer Marke. Und es brauchte, oder ich hatte das Gefühl, dass es immer das Gefühl, dass es schön wäre, das einfach mal aufzuschreiben. Da ich aber niemand bin, der viele Bücher schreibt, sondern eben eher lieber in der Praxis an Marken arbeitet, braucht es dann noch meinen guten Freund, den Dirk von Gehlen, der immer, wenn er was verstehen will, ein Buch schreibt. Zu sagen, du, lass uns doch mal dieses Thema Marke, von dem du immer erzählst, lass uns das doch mal aufschreiben, weil das klingt alles so neu, was du da erzählst. Und ich habe ihm immer gesagt, das ist vielleicht spannend, aber neu ist es sicher nicht, ist uralt. Ging die Unterhaltung eben genau darum, sozusagen, was das Phänomen Marke ist, warum das eines der Phänomene ist, die sich eben nicht so verändern in den ganzen Transformationen, dem Wandel der Veränderung, in dem wir gerade sind, sondern dass dieses Prinzip Marke eigentlich immer noch gleich bleibt, immer noch verlässlich bleibt, auch nach Jahrhunderten und das auszuloten. Nein, und dann im Dialog gemeinsam mit dem Dirk ist dann dieses Buch entstanden. Hat 3 Jahre gebraucht. Ich glaube, er flucht okay. Immer noch und er hat in der Zwischenzeit auch 2, 3 andere Bücher geschrieben. Das ist das Buch, wie es jetzt eben vorliegt. Und da ist all das drin, was ich in meiner Praxis des Markenmachens gelernt habe, gepaart mit dem strengen und freundlichen Blick vom Dirk, der mir geholfen hat, das in eine Form zu bringen, in der es sich hoffentlich gut liest und auch wirklich spannend ist für jeden, der sich dafür interessiert und nicht nur für irgendwelche Fachidioten.
Also gut lesen lässt es sich auf alle Fälle. Jetzt steigen wir mal gleich so ein bisschen hart ein. Marke ist ja auch so ein Geflügel, sagt man, glaube ich, geflügeltes Wort. Man macht Marke. Für viele ist dann Marke, ganz provokativ gesagt, gleich Marketing und ist gleich, wir hängen ein Plakat auf. Was ist Marke?
Ich sage, Marke ist der gute Ruf eines Angebots. Und viele Menschen haben eine Idee und wollen eine Idee voranbringen. Die haben eine Unternehmung, die sie machen. Und ich spreche da ganz bewusst von einer Unternehmung und nicht von einem Unternehmen, denn die NGO oder der Kirchenchor oder was auch immer es sei, kann genauso dazugehören. Also jede Art von Initiative, auch die Selbstständigkeit, kann eine Unternehmung sein. Und bei all diesen Dingen geht es darum, dass man einen guten Ruf ausbildet. Denn der gute Ruf, also die Marke, die man hat, trägt etwas unglaublich Spannendes in sich, und zwar ist das der Entscheidungshelfer. Ich sitze mit dir hier an einem Tisch und wir haben hier zwei Gläser Wasser, und wenn ich dich fragen würde, welches dieser Gläser Wasser du trinken möchtest, dann hättest du keinen Hinweis darauf, für welches du dich entscheidest. Dann nimmst du vielleicht das linke oder doch lieber das rechte, je nach politischer Präferenz. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas halt. Und ich könnte jetzt aber dieses Glas Wasser eben mit einem ganz einfachen Trick könnte ich das aufwerten, sodass du innerhalb von Millisekunden eine Entscheidung treffen kannst. Und zwar stelle ich neben das eine Glas einen Krug Leitungswasser und neben das andere stelle ich eine Flasche Acqua Panna, was die stille Wasservariante von San Pellegrino ist. Und dann wüsstest du gleich sofort, für was du dich entscheidest. Nämlich?
Wahrscheinlich für San Pellegrino, also Acqua Panna.
Fürs Acqua Panna, okay. Also du würdest das Fine Dining Wasser nehmen von San Pellegrino. San Pellegrino ist die älteste Mineralwassermarke der Welt. Es gehört zum Nestlé-Konzern, weswegen manche Leute sagen, das werde ich auf keinen Fall trinken. Aber du denkst wahrscheinlich an Italien und den Genuss.
Ich bin so ein Markenopfer.
Und bist so ein Markenopfer. Genau. Andere Leute sagen, Trinkwasser, super, Leitungswasser aus Deutschland, das sauberste der Welt, total billig, kostet 300 Mal weniger als das Glas Wasser von San Pellegrino. Und deswegen nehme ich unbedingt das Leitungswasser. Auf jeden Fall konntest du innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung fällen, welches du haben möchtest. Und das hast du getroffen, weil du diese Kontextinformationen hast. Vielleicht nicht alle, aber doch viele. Du kennst den guten Ruf der einen oder der anderen Variante. Und du kennst das auch sehr... das geht sehr schnell. Also wenn wir dieses Experiment von Deutschland nach Kalifornien verlegen, dann haben wir jetzt plötzlich immer noch unsere Flasche Acqua Panna hier und auf der anderen Seite der Krug mit dem Leitungswasser ist kalifornisches Leitungswasser, also mit Chlorgeschmack. Und deswegen hättest du sofort ganz viele Leute bei dem Flaschenwasser haben. Ja, weil einfach, weil sich sozusagen der Kontext da verändert. Das wissen aber alle Leute ganz schnell. Und dieser gute Ruf, das ist ein Prinzip, dem wir alle gerne vertrauen, weil es eben so simpel ist, weil es sich so einfach nutzen lässt und weil es meistens richtig ist.
Also schafft Marke in dem Kontext Orientierung oder genau. Gibt Halt.
Genau, du kannst dich, es dekompliziert dein Leben. Du musst dich nicht erstmal tief recherchierten, fundierten Scheiß kümmern, ja, sondern kannst einfach sagen, ach, nehme ich hier das Linke. So. Mhm. Und das wird eine gute Entscheidung sein. Und wenn sie mal schlecht ist, dann speicherst du es sofort ab, dann ist das Teil dieses Rufes. Und im nächsten Moment, wenn du dann wieder an den Zeichen erkennst, aha, das ist ein Angebot von diesem Absender, der hat bei mir diesen Ruf abgespeichert, das geht super schnell, dann kannst du dich dafür entscheiden.
In meinem Hirn rattert es gerade, ich bin so der Klassiker Nutella. Mhm. Ja, hitzige Diskussion bei uns in der Familie immer. Es gibt ja noch andere Nuss-Nougat-Aufstrich-Sachen, aber das findet alles bei mir nicht Platz in den Einkaufskorb, weil Nutella...
Du musst Nutella haben.
Ich fühle mich dann schlechter, wenn ich es nicht habe.
Hat den besten Ruf, ganz genau.
Ja.
Und das ist so ein klassisches Entscheidungsmuster, was da vorliegt. Könnte aber auch sofort gebrochen werden, wenn einmal eine Nuss-Nougat-Creme-Marke oder ein Nuss-Nougat-Creme-Hersteller, um jetzt ein paar Marke zu vermeiden, die etwas anbietet, von dem du merkst, das schmeckt genauso gut, hat aber die Dinge, die du am Ruf von Nutella schlecht findest, nicht. Mhm. Ja, zum Beispiel scheiß Umgang mit Palmöl, großer Konzern, unfaire Arbeitsbedingungen, Kakaopreis, whatever, was man da so alles so denken kann. Ja. Dann würdest du das so abspeichern und würdest sagen, wann immer ich an diese Variante komme, dann nehme ich die und nur noch, wenn ich die nicht zur Auswahl habe, gehe ich wieder weg zu Nutella.
Wenn wir Marke, also quasi das aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast, was auch in dem Buch steht, der gute Ruf, wenn wir das quasi mal als Basis nehmen, habe ich mir so in der Vorbereitung die Frage gestellt, warum in meiner Wahrnehmung, ja, ich bin aber wie gesagt kein Markenberater, wird bei Marke zu wenig gefühlt an den guten Ruf gedacht, sondern zu viel oder zu stark in meiner Wahrnehmung an Marketing. Also letzten Endes das in den Markt drücken, verkaufen, das laute Geschrei.
Warum das so ist, kann ich dir kaum sagen. Es hat sich so eingebürgert. Die Leute glauben, man könnte dich irgendwie dazu überreden, So, Fakt ist, wenn du Marke in der Marketingabteilung verortest, dann liegst du falsch. Und vor allen Dingen beraubst du dich der ganzen Wirkkraft, die in Marke steckt. Marketing trägt auch zur Bildung des guten Rufes bei, selbstverständlich. Wir Marketingleute, wir machen die Werbung, wir gestalten das Corporate Design, wir sorgen dafür, dass das irgendwie in bunten Farben verpackt ist. Das stimmt alles. Aber sind wir doch mal ehrlich, das sind die langweiligsten und am wenigsten relevanten aller Punkte, an denen man in Kontakt kommt, also wo wir Marketingprofis sagen, Touchpoints mit einer Marke. Die relevanten Kontaktpoints ist, schmeckt das, wenn ich reinbeiße? Kommt das heile an? Erreiche ich jemanden, wenn es kaputt gegangen ist? Werde ich gut beraten, wenn ich es auswähle? Das sind Kontaktpunkte, die sind wirklich spannend. Ja, und was kostet's und kann ich den Preis nachvollziehen? Ja, das sind die Dinge, die wirklich interessant sind. Das sind aber alles Punkte, die haben mit dem Marketing nur am Rande zu tun, sondern das ist das, wo die im Unternehmen normalerweise sagen, ja, jetzt geh mal aus dem Weg, jetzt machen wir hier mal die Jungs, die richtige Arbeit machen. Ja, aber das sind die Marke machen.
Und was glaubst du, das ist jetzt natürlich wahnsinnig theoretisch, aber du hast ja schon ein paar Jährchen in der Beratung auf dem Buckel, positiv gemeint. Was glaubst du, woher kommt das? Weil, also bei mir spinnt sich jetzt gerade so ein bisschen Kopf. Ist ja eigentlich Stand jetzt, wenn wir mal den Fokus wegnehmen würden von reiner Marketing-Sichtweise, uns auf Marke konzentrieren, noch immer eigentlich für viele ein großer Gewinn, nicht nur eigentlich, sondern ein Gewinn nicht nur in der Ausarbeitung, sondern auch in der Differenzierung.
Ja, es wäre ein sehr großer Gewinn. Es ist sehr anstrengend, Marke auf diese Art und Weise zu machen, wie wir sie da beschreiben, weil das natürlich eine total ganzheitliche Methode ist. Also wenn alle zuständig sind für die Marke, dann müssen ja auch alle wissen, wo die Marke hin will. Dann muss ich also auch Wege finden, wie ich das allen so begreifbar mache, dass die auch alle danach handeln. Ich mache mich auch sehr transparent damit, also auch als Leitung einer Organisation, einer Unternehmung, einer Firma, als Chef, ja, wenn ich sage, ich führe über die Marke, also über das inhaltliche Profil der Marke, dann ist ja immer erwartbar, was richtig und was falsch ist. Man kann mit mir plötzlich darüber diskutieren, was die richtige Richtung ist. Da kann ich nicht mehr jeder blöden Opportunität hinterherlaufen, ja, und so tun, als wäre das eine große Strategie. Das geht nicht. Ich muss mich erklären. Ich muss erklären, warum wir Dinge linksrum oder rechtsrum machen. Also das ist für mich anstrengend, das ist für meine ganze Organisation anstrengend, sich daran zu messen, das immer wieder vorzunehmen, immer wieder die Energie dafür zu entwickeln, das immer gleiche Ziel immer wieder aufs Neue zu verhandeln. Und ja, das macht ein Unternehmen zwar unglaublich resilient und stark und im besten Fall produziert es eben auch viel Resonanz am gewünschten Markt, aber das ist trotzdem sehr anstrengend herzustellen und deswegen ist es vielleicht leichter zu sagen, ach komm, lass uns mal nur ein paar flotte Unternehmenskennzahlen vorgeben, ein Big Hairy Ambitious Goal.
Das im Zweifelsfall der Mitbewerber auch hat.
Was der Mitbewerber auch hat, genau, aber das, was aber meine Investoren hören wollen und dann die Marketing-Pfiffis, die machen dann noch so ein bisschen bunte Soße drüber und dann passt das schon.
Okay, kann natürlich aber im Umkehrschluss auch die Diskussion unglaublich befreiend sein, wenn ich einfach nur noch diskutieren muss, es gibt nur rechts und links und was richtig und falsch ist, anstatt jedem Scheiß hinterherzurennen, auf gut Deutsch gesagt, ne?
Nein, also das ist die eigentliche Superkraft, die in Marke steckt. Jetzt haben wir den, also sozusagen nach außen, der Entscheidungshelfer Marke und die Wirkung, die es sozusagen auf Menschen hat, dass man sich daran schön orientieren kann, alles schön und gut. Das viel Spannendere finde ich ja, dass Marke für Unternehmungen nach innen so eine unglaublich große Wirkung hat. Und dass das auch den Wandel von Unternehmungen total antreiben kann, weil wenn wir beliebig große Organisationen haben, die vor der Aufgabe des Wandels stehen, und mal ganz ehrlich, welche Organisation steht gerade nicht vor dieser Herausforderung, dann stehen die Mitarbeiter und Leute, die für das Unternehmen arbeiten, die stehen ja morgens auf und wollen für dieses Unternehmen arbeiten. Und die Frage ist, kennen die das inhaltliche Ziel, was dieses Unternehmen hat? Und zwar das inhaltliche Ziel, nicht das strategische Ziel. Nicht, dass wir wollen 50.000 Abos haben Ende des Jahres oder Nummer 1 in Polen werden oder was auch immer. Das sind unternehmerische Kennzahlen, die sind vielleicht für die Geschäftsführung und den CFO irgendwie interessant, aber sicher nicht für den Mitarbeiter. Vor allen Dingen sind sie nicht handlungsleitend, weil der weiß ja nicht, wie er anders handeln sollte, nur weil sie dieses Jahr mal Nummer 1 in Polen werden wollen und nicht in Tschechien.
Also, das wäre so ein inhaltliches Ziel, also um das mal so ein bisschen pragmatisch im
Ja, zum Beispiel die nachhaltigste Nuss-Nougat-Creme Europas auf den Markt zu werfen. Mhm. Ja, so, das könnte was sein. Mit dem vollsten Geschmack und dem höchsten Nussanteil, I don't know. Ja, das ist jetzt sehr spezifisch für ein Produkt, aber sowas in die Richtung. Das könnten innerliche Ziele sein. Und für die lohnt es sich dann aufzustehen. Ja, wenn ich weiß, okay, was ich will der nachhaltigste im Markt sein, dann muss ich rausfinden, wie das am nachhaltigsten geht.
Dann, eine klare Schablone dann.
Das ist eine klare Schablone. Mhm. Und zwar für jeden. Vom Einkauf über die Leute, die das Recruiting machen, die brauchen dann nämlich, müssen nach Experten suchen, die das können. Die müssen die Leute weiterbilden, dass die über Nachhaltigkeit überhaupt Bescheid wissen. Die Leute im Einkauf müssen gucken, ja, wo sourcen wir denn überhaupt Nüsschen, die irgendwie nachhaltig sind und was ist die Alternative zu Palmöl oder gibt es Palmöl auch in nachhaltig? Bis hin zum Marketing, die sich überlegen müssen, okay, wie lange können wir die Nachhaltigkeitsgeschichte eigentlich im Marketing erzählen und interessiert die eigentlich über alle oder ist das nur ein Hygienefaktor und müssen wir viel wichtiger vielleicht auch über den geilen Geschmack reden, weil du würdest ja Nutella trotzdem kaufen, weil du ja den Geschmack haben möchtest, egal ob das Palmöl drin ist oder nicht. Bis du davon überzeugt wirst, dass der Geschmack gut ist. Also müssen wir vielleicht eher so einen Pepsi-Test dafür entwickeln im Marketing, wo man dann sagt, komm mal, wir machen jetzt mal Blindverkostung Nutella versus unsere tolle nachhaltige Nuss-Nougat-Creme. Du siehst schon, während ich drüber rede, entwickle ich Gedanken, die sind alle inhaltlich, die kommen nicht davon, dass ich sage, ich will Nummer 1 in Polen werden.
Ich komme jetzt so ein bisschen verstärkt aus der Medienwelt. Ja. Ja. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil mir das häufig so begegnet, wir müssen Digitalabos, Zuschauer, Hörer, das sind so die KPIs, mit denen man so rausgeht. Der Mitbewerber, die Mitbewerber haben das gleiche Ziel. Der Markt ist, dann wird dann auf einmal auf 100 Millionen geschätzt, obwohl er in Wirklichkeit nur 2 Millionen hat. Wie siehst du das? Ich würde mal so einen kurzen Exkurs machen, weil mich das jetzt privat gerade wahnsinnig...
Für die Medien meinst du?
Für Medien, ja. Was wäre inhaltliches Ziel? Also,
Für ein Medium?
Ja.
Also, machen wir es an einem Beispiel, was ich gut kenne. Ich habe die Marke Finanztipp mit denen gemeinsam ein Markenprofil entwickelt. Oder die haben es entwickelt. Ich habe geholfen, dass sie es zusammenschreiben. Und was schreiben die sich da in die Mitte? Die oder in ihr Markenprofil, die schreiben sich zum Beispiel rein, dass sie Geld immer ganz einfach machen. Geld immer einfach machen. So schreiben sie es rein. Das ist ihr strategischer Leitsatz. Also Geld immer einfach machen heißt für die, sie reden über Geld. Und zwar der Begriff Geld bewusst gewählt, weil wurschtig, weil es geht um persönliche Finanzthemen und so weiter. Immer, weil sie das zu jedem Bereich deines Geldes erzählen. Nicht nur zu ETFs oder Vermögensaufbau oder was, sondern zu allem, was deine persönlichen Finanzen betrifft. Einfach, weil es darum geht, das so simpel darzustellen, dass du das auch anwenden kannst, dass es dich auch motiviert. Das ist so. Und dass es so runtergebrochen ist. Und machen, ja, weil sie dich zum Machen anleiten wollen. Sie wollen nicht einfach dir einen Überblick geben, was ist der, worauf musst du achten, wenn du einen ETF aussuchst. Sie wollen sagen, der ETF, den nimmst du. Ja? So, und das ist ein innerliches Ziel, was sie sich vornehmen und wie sie sich ausrichten. Und dann haben sie es eingebettet in eine Welt an Dingen, die sie dafür glauben, richtig machen zu müssen, die sie um ihre Marke aufbauen müssen. Sie müssen eine ehrlich unabhängige Marke sein. Sie dürfen nicht so agieren wie Finanzproduktanbieter oder käufliche Anbieter wie Check24, die dir den höchsten Rangplatz irgendwie verkaufen. Das geht natürlich nicht. Wenn ich Geld immer einfach machen möchte, dann muss ich natürlich dem Versprechen gerecht werden können, dass du mir eben auch glauben kannst. Dann muss ich ehrlich unabhängig sein. Die gehören einer Stiftung, die arbeiten gemeinnützig, alle Gewinne werden reinvestiert. Dementsprechend haben sie bei dem Punkt sozusagen schon mal Check. Aber sie haben so auch so Sachen wie, sie wollen alles ermutigend unkompliziert gestalten. Zum Beispiel sind sie dann damals in der Folge überall aufs Du umgestiegen. Mhm. Und zwar nicht aufs Ihr, sondern aufs Du. Weil es geht ja um dich und du sollst machen. Und sie sprechen dich an. Sie sind gleichzeitig, wenn sie von sich reden, aufs Wir umgestiegen. Ja, ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp machen das so und so. Sprechen Sie von sich sprechen Sie immer im Plural. Einfach um es niederschwelliger zu kriegen. Mhm. Und all solche Entscheidungen sind dabei gekommen. Oder davon gekommen. Die die Kennzahlen überwachen die natürlich trotzdem. Die schauen natürlich trotzdem, dass ihr Newsletter, der glaube ich inzwischen 1,4 Millionen Newsletter, der größte journalistische Newsletter Deutschlands ist, und seit Jahren wächst und wächst und wächst, gucken sie natürlich trotzdem an und was klickt da und wie klickt's und so weiter. Aber die schauen sich natürlich immer an, ob die Kennzahlen, die der produziert, ob die einzahlen auf das, wo sie eigentlich hinwollen. Ja? Wird eigentlich das geklickt, was sie möchten? Machen die Leute es wirklich selber? Wählen die denn auch aus nach den Empfehlungen, die sie geben, oder informieren sie sich nur grundsätzlich? Und sie entdecken natürlich auch viele Dinge, wo sie noch nicht so weit sind, wie sie sein möchten. Ja, und dann bauen sie da dran, dass sie dann da hinkommen.
Also es ist auch nie abgeschlossen, ne? Es ist ein fortlaufender Prozess.
Das ist überhaupt
Prozessor.
Nie abgeschlossen. Also das ist, habe ich gerade aktuell das Beispiel bei meinem Fensterhersteller, bei dem ich bin. Und wir haben ein Markenprofil, das haben wir uns vor 10 Jahren geschrieben. Das war kurz bevor ich dazugekommen bin. Das haben wir vor kurzer Zeit im Managementkreis mal gereviewt und haben uns das angeschaut, ob wir da was anpassen müssen. Nee, müssen wir nicht. Wir haben es durchgelesen und haben festgestellt, da fallen uns noch jede Menge Dinge ein, die wir machen müssen. Erstens ist es noch wahnsinnig attraktiv und zweitens ist einfach noch viel zu tun, bis man da hinkommt. Also bleiben wir bei dem Finanztipp-Beispiel, da steht drin, ermutigend unkompliziert sein. Ermutigend unkompliziert, da bist du jeden Tag neu drauf angewiesen. Mhm. Und du kannst immer noch unkomplizierter werden. Und wie geil die ganze KI-Welt wird, wie unkompliziert wird das denn? Also da stecken ja richtig coole Dinge drin. Also das ist immer wieder die gleiche, die inhaltliche Vorgabe ist ja unabhängig von den Werkzeugen, mit denen du sie umsetzt, aber die Werkzeuge entwickeln sich ja.
Also ja, auch eine wahnsinnige, also jetzt mein erster Impuls, wahnsinnige Erleichterung, weil ich natürlich sofort immer checken kann, zahlst drauf ein, ja, nein, wenn nein, weg, zahlst uns.
Ganz genau, und das stimmt, also die Erleichterung ist auf jeden Fall gegeben und die hilft total. Man muss natürlich ehrlich sein, du stellst die richtigen Fragen, die Antworten sind manchmal nicht so schwarz-weiß, ja, aber immerhin stellst du die richtige Frage. Und das ist das Tolle an so einem Markenprofil, was eben nicht nur für den Marketingbereich gilt, sondern für alle Bereiche gleichzeitig, nämlich für das ganze Unternehmen. Man hat einen Common Ground, auf dem man diskutieren kann, auch mit Kollegen, die in Bereichen arbeiten, die gar nichts mit einem zu tun haben. In Verlagen oder in Medienhäusern ganz typisch ist ja der Kampf zwischen Verlag und Redaktion.
Da wollte ich gerade drauf kommen, ja.
Meine Güte. Also das ist auch, ich habe ja viele Branchen gesehen, in der Medienbranche begegnet man immer wieder dem Phänomen. Auf der einen Seite sitzen die Leute aus der Redaktion, die sind mal prinzipiell skeptisch, die folgen natürlich gar keiner Strategie, schon mal aus Prinzip.
Weil man weiß, wie es funktioniert.
Anders machen. Erstens, man weiß, wie es funktioniert. Es wissen im Übrigen auch nur Leute, die ein Volontariat gemacht haben, mindestens eins, wenn nicht zwei, wie es wirklich funktioniert, und alle anderen können ja gar nicht mitreden. Das hat irgendeinen seltsamen journalistischen Kodex, der schwer dechiffrierbar ist, und irgendwie haben die Leute das alle im Ei. Das ist so das, womit man da immer konfrontiert ist. Und genauso schlimm, wirklich genauso schlimm, auf der anderen Seite die Leute aus der Verlagsseite, die das Produkt machen, die einen völlig irrsinnigen Glauben an Customer Centricity haben und nur noch daran glauben, dass sie aus Beobachtung dessen, wie der Kunde sich im Detail bewegt, erschließen können, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil nur weil Amazon-Gutscheine als Abo-Giveaway für eine linke Wochenzeitung gut funktionieren, sollte eine linke Wochenzeitung trotzdem noch lange keine Amazon-Gutscheine ausgeben, weil das hat mit der linken Wochenzeitung nichts zu tun.
Aber was glaubst du, woher? Ich finde das, diese Customer Centricity, wahnsinnig spannend, ja, weil das begegnet einem ja jeden Tag. Was glaubst du, woher kommt dieser Wahnsinn immer in der Rückbetrachtung, ja, Sachen anzuschauen, zu sagen, ja, das war Bombe und super gut. Und dann, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das jetzt formuliere, dann sage ich auch manchmal, Mensch, aber schaut doch mal an, das, was ihr jetzt quasi da angeschaut habt, hat 2 Jahre gut funktioniert. Ja, das dritte Jahr wird schon wieder irgendwie ein bisschen heraus. Was glaubst du, woher kommt dieser Wahn, sich so darauf zu...
Die Grundfrage ist ja schon richtig. Also hinzuschauen, was deine Zielgruppe möchte, welche Bedürfnisse und Motive sie hat, das halte ich für total sinnvoll.
Genau, aber das ist ja die Basis quasi, was du...
Ja, aber das können mir erstaunlich viele Unternehmen nicht beantworten. Die erste Frage, die ich Ihnen immer stelle, ist, wer ist eure Zielgruppe? Genau. peinlich berührtes Schweigen. Das ist nicht leicht zu beantworten. Dann kommen dann einige, dann diskutieren wir darüber, ob das dann wirklich die Zielgruppen sind oder nicht. Und das nächste, dann machen wir uns meistens gemeinsam erstmal daran, die Kernzielgruppe zu identifizieren, weil man spricht ja nicht zu allen gleich. Mhm. Und vor allen Dingen gibt es meistens eine oder maximal zwei, an der sich alle anderen orientieren in ihrer Entscheidung. Und gibt so eine Hauptzielgruppe. So, jetzt haben wir die Zielgruppe. Wenn wir die dann haben, dann geht auch noch nicht das wilde Persona-Aufschreiben los und der lustige Lennart will das und das und so weiter. Das ist für das, was wir davor haben, wenig zielführend. Sondern die Frage ist dann immer erstmal, welche Bedürfnisse und Motive haben denn die? Haben wir das wirklich mal ausgelotet? Wie entscheiden die denn? Was macht Frust? Was macht Lust? Warum sind die so, wie die sind? In ihrer Entscheidung für den Angebotstyp, den ich habe. Ja? Und das auszuloten und genau klar zu haben, das finde ich schon sehr richtig. So, und jetzt zurück zur Customer Centricity. Warum pervertiert das dann so? Naja, vor allen Dingen in digitalen Medien haben wir eine Scheingenauigkeit, weil wir ganz viele Dinge messen können. Und wir vergessen dabei, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir nicht messen können. Selbst im Digitalen ist das so, dass wir viele Dinge nicht messen können, dass die uns gar nicht zurückgemeldet werden. Die verlieren wir dadurch aus dem Blick, weil sie halt nicht gemessen werden. Und oft ist es so, dass im Analogen Dinge passieren, da sind wir komplett blind. Und die sind aber trotzdem wahnsinnig wichtig. Mhm. Und also zum Beispiel, was ganz oft unterschätzt wird, ist, dass nicht digitale Erlebnisse, also analoge Erlebnisse, viel involvierender sind und viel mehr Eindruck hinterlassen als rein digitale Erlebnisse. Also Imagebildung, mal ein Gefühl dafür zu haben, was für ein Gusto, was für ein Geschmack, mit wem man es da zu tun hat, das geht oft viel besser. Also zum Beispiel haben wir beide uns jetzt nicht zum digitalen Gespräch verabredet, sondern sitzen tatsächlich an einem Tisch miteinander. Und das ist ein viel intensiveres Erlebnis, weil wir plötzlich mit allen Sinnen da aufnehmen können, um das blöde Wort immersiv zu vermeiden oder was die Marketing-Checkos da draußen gerade alle so verwenden.
Das Gespräch ist ein bisschen nerdy, aber das ist total gut. Ja,
gerne.
Du hast Persona aufgesprochen. Es gibt ja auch diese Diskussion darüber, ist Persona noch der letzte heiße Scheiß oder sind meine Zielgruppen nicht über den Tag verteilt mehrere unterschiedliche, in Anführungszeichen, Personas, weil sie verschiedene Phasen, Lebenswelten oder sowas durchmachen. Wie siehst du das?
Ja. Also schätzt euch glücklich, wenn ihr in einer Organisation arbeitet, die in der Lage ist, so fein ausziselierte Konzepte wie Personas nicht nur aufzustellen, sondern auch im Alltag zu nutzen. Ich habe noch nie einer erlebt und ich war auch schon in ganz großen Verlagen unterwegs. Die meisten überfordert das. Da gibt es dann immer so mein Riesenbeispiele für AB-Testing, ne? Wo Google mal in einem großen Test rausgefunden hat, was der beste Blauton ist, der am besten klickt und so weiter. Ja, das kann man schon alles machen, aber da brauchst du halt auch echt viel, also das musst du erstmal managen, ja, dass du diese ganze Komplexität da baust. Deswegen ist es mir so lieb zu sagen, die Marke ist ein guter Ruf. Mhm. Weil am Ende, wenn wir diesen ganzen Hechtsprung ins Detail gemacht haben und wir als Fachidioten uns über Personas und wie der und gegenüber dem und wie die Mobilversion und welchen Nutzungsanlass und tralala und am Ende geht's darum, haben die den Eindruck, war das zum Ruf? Ist der Ausdruck, den ich gegeben habe, hat das den Eindruck bei dem Rezipienten hinterlassen, der den Beruf gut ausgebildet hat? Hat er ein gutes Erlebnis gehabt? Und das sind so sehr einfache Kategorien, die wir da haben und wo vielleicht so ein angewandter, gesunder Menschenverstand, den ich den Fachleuten überlassen würde, vielleicht manchmal mehr helfen würde, als dass ich jetzt alles detailliert ausmesse, lauter Cover-Your-Ass-Zahlen produziere, die man sich dann gegenseitig präsentiert. Na, lass die Leute doch einfach mal machen. Weil, jetzt kommt noch was, wenn ich ein Markenprofil habe und alles, was ich produziere, habe ich vorher darauf abgecheckt, ob es zu dem Markenprofil passt, dann verzeiht man mir auch Fehler. Weil alle meine Rezipienten, alle Leute, die sich für mich interessieren, nachvollziehen können, warum ich gewisse Dinge ausprobiere, weil die waren ja im Sinne der Marke. Ja, die waren ja im Sinne, das war konsistent, das war erwartungskonform. Man konnte sagen, ja, ich habe verstanden, warum Nivea probiert hat, eine Zahnpasta rauszubringen. Und dann haben sie gelernt, nein, sie sind gar nicht eine Pflegemarke, sie sind eine Hautpflegemarke, man will die nicht in den Mund nehmen. Verstehst du? Also ja. So und dann, wenn das so ist und ich das am Markt aber auch verproben kann, weil es nämlich schon nachvollziehbar ist, auch für die Rezipienten da draußen, warum ich Angebote probiere und warum ich sie vielleicht dann auch mal wieder einschlafen lasse, dann muss ich vielleicht gar nicht im Vorfeld so viel testen und checken und gucken, sondern dann kann ich mich darauf konzentrieren, dass ich vielleicht Dinge mache, die irgendwie mich unternehmerisch voranbringen.
Unternehmerisch voranbringen ist auch so ein Stichwort. Ich habe mir in der Vorbereitung aufgeschrieben, dass du, ich weiß allerdings nicht mehr wo, in einem Interview gesagt hast, unternehmerischer Erfolg ist das Resultat und nicht das Ziel.
Habe ich so ein Kapitel dazu, musst du eine Seite weiter.
Ah, siehst du, jetzt habe ich so vieles angemalt dazu, ja, aber ich habe es mir hier nochmal in der. Was konkret meinst du damit? Also geht das in diese Richtung, wir wollen die 30 Millionen.
Ganz genau. Eine Unternehmung ist gemacht, um. Also, nehmen wir das Beispiel, was ich auch schon im Mediensektor dann gebracht habe. Das Himpelpamper-Tagblatt. Mhm. Das hat sich mal gegründet, weil das wollte, dass die Leute aus Himpelpampel wissen, was in Himpelpampel so geht. Das hat sich nicht gegründet, um Druckerschwärze auf Papier zu bringen. Das war nicht das Ziel. Wenn das unternehmerische Ziel jetzt ist, 20.000 Kopien vom Himpelpamper-Tagblatt zu verkaufen, dann ist das ja nett, aber dem sollte ich nicht hinterherlaufen. Wenn ich darum kämpfe, mein Ziel ist, dass die Leute in Himpelpampel wissen, was in Himpelpampel so geht, unabhängig vom Werkzeug, dann wird sich mein Erfolg schon einstellen. Weil dann bin ich derjenige, der das zeigt. So. Und ja, ich muss dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie ich das tue, dass da auch Geschäftsmodelle drinstecken. Also, dass ich da auch einen Ertrag daraus habe, dass ich mir die Organisation leisten kann, die das erstellt und so weiter. Und ja, die war vielleicht in Vergangenheit ein bisschen sehr auf das Bringen von Druckerschwärze auf Papier geprägt und da haben wir uns vielleicht ein bisschen verrannt und zu sehr drauf verlassen. Das mag ja alles sein, aber es war nie das Ziel, viel Papier in die Welt zu bringen. Es war immer nur das Ziel,
Nachrichten.
In dem Fall eben ja in Himpelpampel die Leute zusammenzubringen.
Und letzten Endes, wie man es quasi dann neu macht, ist Aufgabe des Nachdenkens, welche Kanäle man bespielt und welche Geschäftsmodelle man dahinter
Also ich glaube einfach, dass das das richtige Leitmotiv ist im Wandel. Dass man sich überlegt, ja, wie kriege ich das denn hin? Wie schaffe ich das denn? Ich bin bei einem Fensterhersteller und bei dem in seinem Markenprofil steht im Kern, dass sie funktional-ästhetische Erlebnisse für ihre Kunden schaffen wollen.
Wow.
Was für ein strategischer Leitsatz. Sehr sperrig, kaum vermittelbar. Aber die wissen intern alle, weil sie haben sich den selber erarbeitet, sie wissen intern alle, wohin sie damit wollen. Und ein Punkt, auf den ich da raus möchte, ist, da steht, dass dieser Fensterhersteller funktional-ästhetische Erlebnisse kreieren möchte. Der hätte ja auch hinschreiben können, wir machen funktional-ästhetische Produkte. Wäre ja für einen Fensterhersteller irgendwie naheliegender. Mhm. Sie haben aber in ihrem Dialog darüber festgestellt, naja, Moment, das Kaufen eines Fensters und der Auswahlprozess eines Fensters, der ist so relevant dafür, wie das Fenster am Ende wird, dass wir uns da stark drum kümmern müssen. Und deswegen müssen wir uns vornehmen, das Erlebnis zu gestalten und nicht nur das Produkt. Und haben das da reingeschrieben. Und diesen Auftrag, den verfolgen sie jetzt. Und daraus sind ganz tolle Dinge entstanden. Zum Beispiel, dass wir sogenannte Fensterstudios bauen, inzwischen schon 400 Stück in Europa, die Fenster erlebbar machen, wie man das aus einem Küchenstudio oder einem Badschauraum kennt. Das gibt's gar nicht in der Fensterbranche. Aber das hat sich da etabliert. Und das hat sich aber nur etabliert, weil die eben sich dieses Ziel so stellen und nicht bei ihrem Produkt stehen geblieben sind, sondern weil sie ein inhaltliches Ziel geben und nicht glauben, das Produkt wäre schon die Antwort.
Jetzt ist ja häufig so bei solchen Prozessen auch wieder ganz maßlos überspitzt formuliert. In vielen Fällen ist es ja so, der CEO oder die oberste Aber man darf ja keine Militär, die oberste Führungsriege. Ja,
die militärischen Begriffswelten sind leider ausgeschrieben.
Ja, gerade ein bisschen blöd, ja, genau. Mandatieren externe Berater, männlich wie weiblich, weil sie glauben, dass die eigenen Mitarbeitenden das nicht so gut drauf haben, obwohl die ja viele Jahre schon damit arbeiten. Aber ich will auf was anderes so ein bisschen hinaus. Wie ist deine Erfahrung, so wie du das jetzt bei euch im Unternehmen beschrieben hast mit den Fenstern, das funktioniert ja nicht, wenn es von oben nach unten aufgestülpt wird, so nach dem Motto, hier, wir haben da was entwickelt, lest es euch mal durch und ab sofort funktioniert das so, ne?
Genau. Also grundsätzlich, Marke funktioniert nicht bottom-up, aber auch nicht einfach nur top-down. Ohne die Führungsspitze funktioniert es auf jeden Fall nicht. Die braucht es auf jeden Fall. Das Problem, was sich für die Geschäftsleitung oder die das C-Level stellt, ist, wie schaffe ich es denn, dass alle mitmachen? Und die einfachste Antwort oder die wirksamste Antwort, die ich in meiner Karriere darauf kennengelernt habe, wo ich ehrlich sagen muss, die ich, als ich sie kennengelernt habe, gemerkt habe, was für ein unglaublicher Gamechanger das ist, ist, so viele wie möglich von Anfang an mitnehmen. Weil wenn die es miterfinden, dann haben sie auch viel stärkere Verbindungen dazu, da fangen sie an, das zu verteidigen und verstehen auch viel besser, wohin man will. De facto ist es ja so, dass wir meistens in so einer bisschen einer unwürdigen Situation sind. Ja, irgendwie da kommen 5 Berater, die beraten dann irgendwie 5 Leute, die aus der Marketingabteilung der Stabsstelle vom Unternehmen irgendwie zu tun haben. Die sprechen auch mal eine Stunde mit dem Vorstand. Es war dann nur eine Dreiviertelstunde, weil der eine musste weg. Aber mein Gott, die haben auch mit denen gesprochen. Dann hat man auch irgendwelche Interviews mit allen Bereichen und Abteilungen geführt, aber halt sich in irgendeinen Raum gesperrt und mal eine halbe Stunde mit denen geredet und dann gut, weil die müssen dann ja auch wieder arbeiten gehen. Dann arbeiten also diese 5 Leute im Unternehmen mit diesen 5 externen Berater, die dann noch so ein paar Junior-Typen mitbringen, die dann noch die Folien schrubben. So war es zumindest früher. Ich weiß nicht, ob das in Zeiten von KI dann nicht lieber die KI macht. Aber die machen dann da irgendein Strategiedokument und dann wird das irgendwie abgenickt und dann ist das so. Und dann starten die sogenannten internen Verankerungsprojekte. Furchtbar, ganz unwürdig. Da geht man dann zu, da werden so intern so Meetings einberufen, in denen dann, genau, oder auch als Town Hall meinetwegen oder sowas, ja, da werden den Leuten dann die neuen Strategien präsentiert, also was die schlauen Schlumpfis sich da irgendwie ausgedacht haben. Da wird dann gesagt, guck mal, wie geil wir nachdenken können und wie wir die Antworten geben, wie das in der Zukunft alles zu sein hat. Und dann sind da gestandene Mitarbeiter, die hören das zum ersten Mal und die Erwartungshaltung ist dann, dass die alle sagen, tschakka, wie geil. Ja, so wollen wir es machen. Und ehrlich gesagt, das ist doch so ein bisschen Niederkomplex, oder? Also, dass sie wirklich glauben, dass die Leute das dann wirklich toll finden. Die haben ja eine Idee von dem, was sie tun. Und die machen das auch nicht erst seit gestern. Und aus einem halbstündigen, halbstandardisierten Interview, was sie mit irgendeinem Juniorberater Fifi geführt haben, haben die jetzt auch nicht das Gefühl, ich habe mich daran beteiligt und mitgewirkt. Ja? Also die Begeisterung dafür wird so lange dauern, wie sie glauben, dass sie damit Karriere machen können, dass sie das cool finden. So und dann macht man noch ein internes Verankerungsprojekt und noch und dann zwingt man sie noch ein bisschen mehr. So, das ist sozusagen so die unangenehme Welt. Schöner wäre zu sagen, weißt du was, wir machen das anders. Wir setzen uns zusammen, 50 Leute, quer durchs Unternehmen, repräsentativ für alle Bereiche, aus allen Stufen, Leute, die, militärischer Ausdruck, von der Front, also die ganz vorne in der Wertschöpfungskette arbeiten oder ganz hinten, wie man auch immer das sieht, aber Leute aus dem Management, jeder Bereich ist vertreten, nicht nur irgendwelche Marketing- und Vertriebsleute, nein, auch die Produktion, der Einkauf, HR, alle mit dabei. Und die setzen sich mal in einen Raum und fangen an, darüber zu reden, wo die Marke eigentlich steht. Und dann merken, ui, wir haben aber ganz schön viele unterschiedliche Perspektiven vom Gleichen. Und das, was für den einen kleiner Kikifax ist, muss man sich auch noch drum kümmern, ist für den anderen die Welt an Herausforderungen. Und das müssen wir erstmal den Raum dafür schaffen, dass wir uns darüber austauschen können. Die klassische Geschäftsleitung ist immer der Meinung, darüber müssen wir nicht reden, das kennen wir doch alles. Die Wahrheit ist, sie sind die einzigen, die ein einigermaßen umfassendes Bild davon haben, aber meistens auch keines, was ordentlich gewichtet ist. Weil die anderen besprechen, die sehen ja immer nur ihr Bereichssilo, ja? In dem sie sich wirklich gut auskennen. Ja, dann mischt man die ordentlich durcheinander und setzt sie an Gruppentische, an denen die möglichst nicht mit Leuten zu tun haben, mit denen sie immer zu tun haben. Und vielleicht schickt man sie ja auch mal ein bisschen raus in die Wildnis und in gemischten Teams und lässt die Dinge erleben. Und so, und plötzlich merkt man, hey, die kommen in einer Art und Weise ins Gespräch und in einen Austausch, den die sonst noch nie hatten. Und plötzlich wird das Thema ernst genommen. Und die bringen alle Themen auch in einem Detailgrad auf den Tisch, die eine reine Freude sind, weil die kennen sich ja aus. Und oh Wunder, warum kennen die sich wohl aus? Naja, weil wir in der Regel halt sehr viele gute Leute beschäftigen, sonst würden wir sie ja nicht beschäftigen. Und die beschäftigen sich den ganzen Tag mit unserem spezifischen Thema, nicht wie die Berater, die von außen reinkommen und so tun müssen, als würden sie sich auskennen, sondern die kennen sich ja wirklich aus. Und die bringe ich dann in Dialog und die bringen dann die Themen auf den Tisch. Die meisten Geschäftsleitungen haben dann Angst, ja, aber das ist doch dann ganz basisdemokratisch und die sagen dann Sachen, die wir gar nicht haben wollen. Oder also entweder die Punkte, die sie bringen, haben wir nicht bedacht und die sind so gut, dass wir sie dringend aufnehmen sollen, oder das reguliert sich schon von selbst. Das muss man halt gut moderieren. Ja? Aber dafür kann man sich ja 2, 3 externe Berater holen, mehr braucht man nicht. Und dann entwickelt man gemeinsam eine Zukunftsvision davon, wo das steht. Also erst baut man die Realität. Dann, das habe ich früher auch immer gemacht, ne, dabei, vormittags machen wir mal so Status Quo-Workshop und hören uns das alles an und nachmittags reden wir dann über die Zukunft des Unternehmens. Würde ich nie wieder so machen. Wenn man einen Realitätsworkshop macht und oder sich sozusagen die ganze Realität zusammenträgt, dann macht man danach mal ein paar Tage Pause, damit sich das mal setzen kann, damit die Leute mal drüber schlafen können, damit sie an der Kaffeemaschine mit einem Kollegen dann auch neu reden können, was sie da an Erkenntnis hatten, damit das mal einsinken kann, was sie da, das hilft viel mehr. Und dann sagt man, wie wollen wir denn in der Zukunft sein? Und da holt man sich natürlich auch alles ran, was man dafür braucht. Die erste Quelle sind immer die Mitarbeiter. Und das ist schon traurig, dass das die Besonderheit ist, aber das ist tatsächlich die Besonderheit, weil wie du es beschreibst, meistens heißt es ja, jetzt holen wir mal ein paar externe Berater und machen ein bisschen Marktforschung. Ich will das mit der Marktforschung und den externen Beratern mal gar nicht so abtun, aber ganz ehrlich, das ist Schritt 2. Ja, die können noch ein bisschen Beilage dazu geben, die können ein bisschen Einordnung geben. Aber vor allen Dingen, wisdom is in the people, die wissen, was wir tun. Die wissen das saugut. Und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, das in den Prozess auch einzuspielen und sie dafür zu wertschätzen. Ja, und dann verdichtet man ein Markenprofil. Und man merkt schon sozusagen ein Markenprofil, was in so einem Prozess entstanden ist, das wird im Abschluss dann auch von 40, 50 Leuten getragen, weil die alle an der Entstehung dran waren. Ja, und dann hat man die Multiplikatoren ja automatisch schon. Da muss man nicht irgendwelche blöden internen Verankerungen machen, sondern plötzlich verteidigen die sich gegenseitig das Markenprofil.
Jetzt hast du, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Ja. Du hast jetzt schon viel vorweggenommen, was ich eigentlich noch fragen wollte. Aber wenn man das Buch von euch liest, ja, dann sind also wirklich klarer Lesetipp, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes, viele, viele Schritte genannt, wie man zu dem Ergebnis kommt. Jetzt war so mein Impuls, gerade wie du gesagt hast, Mensch, wir schließen uns mal ein und machen das. Das ist ja auch eher pragmatisch, nicht, gar nicht wertend jetzt gemeint, ja. Aber gibt es so, das hängt ja vielleicht im Zweifelsfall auch von Ressourcen ab, Zeit, was man hat. Wobei, wenn man sich die Zeit nicht dafür nimmt, dann ist eigentlich eh schon durch, ja. Aber hast du so zum Ende hin so 2, 3 Punkte, wo du sagst, passt auf, ihr könnt euch da auch wahnsinnig pragmatisch nähern, wenn ihr das macht?
Ja, es gibt einen ganz pragmatischen Tipp, wie man gemeinsam Marke machen kann, ohne dass man jetzt so einen großen Prozess macht. Man nimmt einfach die Strategie, die man hat, richtig ernst. Wenn es denn eine gibt. In den meisten Unternehmen ist eine. In öffentlich-rechtlichen Medienhäusern würde ich zum Beispiel sagen,
Rundfunkstaatsvertrag.
Danke. Das ist aber krass, wenn man den nicht hernimmt und das davon ableitet. Und in den meisten Unternehmen liegt auch schon irgendwas vor. Also irgendwas gibt's meistens. Und jetzt bin ich in Abteilung 17-E der Zuständige für Himpelpampel oder was auch immer. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ich möchte jetzt bitte dieses Format, diese Umsetzung, diese Maßnahme, diese Aktivität machen, weil, und dann begründe ich das von der großen Strategie, die es gibt. Dann hat das zur Folge, dass alle, denen ich das zeige, mir auf Basis der Strategie, die es schon gibt, erklären müssen, warum das nicht geht, was ich machen will. Und dann sind wir in der richtigen Diskussion. Und das vermisse ich, weil das machen die meisten nämlich nicht. Die meisten gehen rein und sagen, du, ich habe von Berater sowieso oder im Trendmagazin hier und da oder Scott Galloway sagt, was jetzt gerade Trend ist, rennt man irgendwelchen Opportunitäten hinterher oder Journalisten machen das aber anders, I don't know, dann ist man immer im Nirgendwo. Das ist total random. Ja? Wenn ich mich an die Strategie einfach ganz strikt halte, dann bin ich schon auf dem richtigen Pfad.
Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, ja, was so ganz entspannt klingt. Wie gehst du in einem Unternehmen, was ja sehr heterogen ist, nennen wir es mal so, ja, weil du hast vorhin auch das Beispiel selber ja gebracht, du hast auf der einen Seite Redaktion.
Und
wie ziehst du, gehst du gegen Widerstände vor? Weil das jetzt leer losgelöst von Medienunternehmen, sondern die hast du ja auch in anderen Unternehmen, dass Menschen, die in so einem Workshop sind, vielleicht nur dabei sind, weil sie gezwungen, ja, gezwungen ist vielleicht ein blödes Wort, aber wie überwindet man das?
Du brauchst, also ich muss eine vertrauensvolle Dialogplattform bauen. Und dazu brauche ich Vorgesetzte, die gemeinsam der Meinung sind, also auch schon in Koalition, ja, der Meinung sind, dass das sinnvoll ist. Und dann, wenn ich die Gruppe einlade, muss ich der Gruppe natürlich erklären, warum seid ihr alle hier und was macht ihr? Ich muss in ihnen auch die Hoffnung schüren, dass das nicht wieder so ein One-Off-Workshop ist, der danach nie wieder irgendeine Wirkung erzielt. Mhm. Das ist was, das muss ich mit den Vorgesetzten vorher besprechen. Also nach so großen Workshops, in denen so tolle Konzepte gemacht werden, das gilt für Marke, das gilt aber auch für alles andere, setzt bei der Führungsetage ja meistens etwas ein, das nenne ich das Zaudern vor der Konsequenz. Da kannst du die Uhr nachstellen, da kannst du ihnen vorher sagen, das glauben sie immer nicht, aber das ist tatsächlich so, kommt jedes Mal. Dann liegt nämlich das neue Konzept auf dem Tisch und alle, die im Workshop sitzen, sind ganz jippierig und können kaum erwarten, dass jetzt endlich danach gearbeitet wird, weil das wollte man immer schon mal lösen. Ja, und jetzt dürfen wir endlich. Und die Führungsetage sitzt da und so, ja, jetzt müssen wir es mal gucken. Jetzt müssen wir es mal sehen und das haben wir ja auch schon so. Und jetzt haben wir auch so viel Zeit darauf verwendet, jetzt müssen wir erstmal die anderen Sachen machen und in einem halben Jahr können wir das dann angehen. Das ist das Falscheste, was man tun kann. Man killt das ganze Momentum, die ganze Energie, die Leute sind enttäuscht, dann hat man Hindernisse zugelassen. Du musst solche Räume bauen und du musst sie bewusst bauen. Und es ist viel wichtiger, als inhaltlich das Richtige aufzuschreiben, ist den Prozess richtig zu gestalten und streng zu sein, wie man den Prozess durchführt.
Ich sage an der Stelle, Lukas, vielen Dank. Es war ein bisschen nerdy, aber wer uns zugehört hat, wird mit Sicherheit was mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall mit für euch da draußen klarer Buchtipp, Macht Marke, Lukas von Quinner und Dirk von Gehlen. Und Marke ist auf der einen Seite komplex, aber dennoch wahnsinnig einfach. Und vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Ich weise noch kurz darauf hin, wir haben einen Newsletter zum Buch, der erscheint alle 4 Wochen und den kann man unter machtmarke.info abonnieren.
Verlinken wir auch in den Shownotes. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.